Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute wie immer mit einer super spannenden Folge. Und zwar habe ich heute den lieben Daniel Reh von der Zürich Insurance zu Gast. Er ist dort verantwortlich als Head of Marketing für, wie es der Name schon sagt, das komplette Marketing. Und der Podcast hatte den Anspruch, nicht immer nur über einen bestimmten Kanal zu sprechen, sondern ganzheitliches Wissen zu vermitteln. Das heißt, heute sind wir mal wieder im Bereich SEO unterwegs, das letzte Mal schon eine Weile her mit Norman Nielsen. Daniel ist ausgewiesener Experte, kommt aus dem SEO-Universum, aber ist, wie gesagt, jetzt in der Gesamtverantwortung. Und wir sprechen zum Beispiel darüber, wie SEOs von ihren lieben Performance-Marketing-Kollegen profitieren können und umgekehrt, wie SEO organisatorisch vielleicht idealerweise aufgehängt ist, wie man gutes Stakeholder-Management betreibt, wie man SEO steuerbar und budgetierbar macht und vieles, vieles mehr bis hin zu ChatGPT. Von daher bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Bevor es mit der Folge losgeht, wollten wir euch noch kurz auf Clarisites aufmerksam machen. Musst auch du ständig zwischen unzähligen Tabs und Tools hin und her wechseln, um die Marketing-Performance deiner Kanäle zu verstehen? Und wer ist nicht regelmäßig davon genervt, mit langsamen BI-Dashboards zu arbeiten und Daten in Excel manuell aufzubereiten? Wie wäre es denn, wenn du auf alle Daten, die du brauchst, über eine UI zugreifen könntest? Und zwar ohne SQL, Excel oder Abhängigkeiten zum Data-Team. Genau das erreichen Performance-Marketeers bei Deichmann, About You, On, Uber, HelloFresh und vielen weiteren Firmen mit Clarisites. Clarisites automatisiert nämlich eure manuelle Datenaufbereitung und damit könnt ihr jetzt wertvolle Insights, die in BI-Dashboards oder Excel nicht zugänglich sind, sehr schnell und unkompliziert einsehen. Hört sich gut an? Dann geht doch mal auf clarisites.com/demo und überzeugt euch selbst davon, weshalb schon tausende von Performance-Marketeers täglich mit Clarisites arbeiten. Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Daniel, schön, dass du dabei bist. Bevor wir einsteigen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du, was magst du?
Hallo Daniel, ja, ich bin auch Daniel und ich bin seit 2008, glaube ich, gut im Marketing gestartet, habe alles in einem Startup begleitet, habe davor tatsächlich Webseiten schon mit Typo 3 gebaut gehabt, habe festgestellt für mich, bin nicht der begnadete Programmierer, sondern ich bin derjenige, der eher Reichweite aufbaut und bin da weiter gewachsen, sage ich mal, in digitalen, virtuellen Service-Dienstleistungen. Also es ging nie wirklich um physische Produkte bei mir, bin dann immer so ein bisschen der Branchenhüpfer gewesen, war vom Start-up im Travel- und Education-Bereich zu Axel Springer bei meinestadt.de weitergewechselt, war da zum Schluss Director Marketing und Analytics. Und heute bin ich bei der Zürich und leite das digitale Marketing dort und mache alles, was im Marketing so anfällt, um Reichweite zu bekommen.
Jetzt hast du ja einen relativ starken SEO-Background, also da du ja auch als SEO gestartet bist und dann auch mal irgendwann Head of SEO warst. Wie war denn der Wechsel für dich, als du dann in die Gesamtverantwortung gekommen bist? Weil man hat ja so sein Steckenpferd, ne? Da kennt man sich ja auch logischerweise sehr gut aus. Er hat dann auch mal Teams geleitet und mit denen dann irgendwie krassen SEO-Strategien umgesetzt. Man muss sich ja dann so ein bisschen davon lösen, weil plötzlich hat man ja noch sowas wie Paid Search oder vielleicht Social Advertising und Analytics mit an der Backe. Wie ging dir das und welchen Fokus hat jetzt SEO bei dir so in deiner Aufmerksamkeit deines Aufgabenspektrums?
Sehr spannend. Also es ist natürlich so, man verlässt irgendwie ein Silo, das man vorher, glaube ich, so hatte. Im SEO-Bereich hatte man nochmal so eine eigene Welt für sich, die jetzt natürlich umfangreicher, größer geworden ist mit dem Aufgabenbereich, alle wieder andere Kanäle zu vereinen. Und tatsächlich sind die Zielsetzungen für mich dann doch nochmal anders geworden. Also man hat sich so ein bisschen gelöst von, naja, warum muss man unbedingt eine Reichweite in der Sichtbarkeit bekommen oder warum zählt denn nur der Traffic? Am Ende ist es dann doch eher die harten Business-Zahlen, die jetzt relevanter geworden sind. Also was verkauft man am Ende? Also schön, wenn da Traffic da ist, aber wenn der nicht relevant ist und nicht konvertiert, brauche ich den dann wirklich noch? Ich glaube auch, dass mir das die Perspektive nochmal verändert hatte, wenn ich vorher Chefin, wie auch immer hatte, die da nochmal anders aufgestellt waren. Das ist ja immer so walking in my shoes. Ne? So, jetzt läuft man ja oder ist dann trotzdem auch in dieser Richtung reingekommen und versteht, glaube ich, auch im Nachhinein nochmal auch Handlungen oder Anforderungen, die vorher da waren. Und ich glaube, es ermöglicht uns jetzt nochmal da in diese andere Perspektive dann auch einzutauchen. Ne? So, bei mir war es jetzt auf jeden Fall schon so, in der neuen Situation, ich glaube, da steuere ich dann doch nochmal unter anderem SEO, aber auch andere Bereiche, dann doch nochmal anders. Die, ne, die müssen sich jetzt nochmal ein bisschen anders aufstellen, erklären und erläutern auch, hey, ich war auch vielleicht schon mal in dieser Situation, aber uns geht es jetzt wirklich um Leads und um Conversions und weniger um ein Ranking für irgendeinen Begriff, der uns vielleicht gar nicht so erstmal nach vorne bringt.
Was ja extrem hilfreich sein kann, auch in der Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Aber ertappst du dich manchmal vielleicht dabei, wie du dann doch in so eine Art Micromanagement gehst, weil du ja wahnsinnig viel weißt, ja? Also dann sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wer bei dir SEO macht, Mann, Frau, wie viele etc. Aber dass du dann sozusagen zu den Kollegen hingehst und sagst, hey, ich habe da eine coole Idee, lass uns das mal so und so machen. Das kann ja positiv sein oder, wenn man es übertreibt, ist es ja ein Führungsstil, den jetzt nicht alle gut finden.
Diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Den hatte ich sogar eigentlich direkt schon am Anfang, dass ich dachte, ich möchte auf jeden Fall nicht zu denjenigen gehören, die jetzt genau in dieses Micromanagement geraten und habe mich tatsächlich sehr bewusst am Anfang dagegen entschieden. Und habe mich ehrlicherweise fast um alle Bereiche mehr gekümmert als um den SEO-Bereich, weil ich da tatsächlich auch wusste, wie das dort abgeht. Ich konnte da mehr Vertrauen tatsächlich dann auch aufbauen und wollte auch einfach gar nicht in diese Schiene überhaupt rutschen. Und das ist mir, glaube ich, bis heute gelungen, dass ich da bewusst immer sage, nee, da gehe ich gar nicht so tief rein. Und habe da eher darauf gesetzt, wenn ich weiß, da sind gute Leute drin. Und aktuell zum Beispiel habe ich da ein Top-SEO-Manager, dem kann ich da sehr, sehr viel Vertrauen schenken und das läuft auch. Also ich räume eher, weil ich einfach die Situation kenne, dort Hindernisse auf anderen Ebenen dann aus. Dass ich sage, SEO braucht zum Beispiel auch mal Budget. Das ist etwas, was ich vielleicht auch in der Vergangenheit selber vermisst habe, auch, ne? Wo ich dachte, wenn ich jetzt Budget hätte, wäre gar nicht so schlecht. Dass ich jetzt einfach die Situation kenne und lass uns das mal mit Budget ausstatten, weil, ne, das ist ja immer so eine Diskussion, gerade der Bereich, das ist ja organisch, da braucht man ja vielleicht auch gar kein Budget oder es kostet, oder
ne, kostet man ja auch ganz oft,
kostet nichts, so ein ganz so ein Klassiker. Und in Wirklichkeit ist das ja überhaupt nicht, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also wenn ich es bewusst angehe, kostet es sehr wohl. Also nicht nur, dass ich die Personen bezahlen muss, die sich darum kümmern, sondern da werden ja auch Handlungen ausgelöst. Ich fange an, Seiten aufzubauen, das kostet Geld. Ich verbessere die UX, ich rede mit der IT, es gibt Feature-Anforderungen. Ne, wir müssen die Seite schneller machen. Also da gibt es super viele Themen, die natürlich aber hoffentlich dann, auch wenn es gut ist, dauerhaft etwas bringen und auch sicherlich nochmal einen anderen Kostenfaktor sind. Aber da stehen trotzdem Kosten dahinter. Und da lohnt es sich auch, da was zu investieren. Man kann jetzt nicht einfach nur sagen, macht mal so ein bisschen was und dann passiert ganz, ganz viel organischer, in Anführungszeichen kostenloser Traffic. Das erfolgt ja eigentlich nicht. Ja.
Wie machst du das dann vergleichbar? Weil ich nenne jetzt mal ein Beispiel, also klassische Paid-Marketing-Kanäle, sowas wie Paid-Search, definieren sich ja relativ einfach in der Aussteuerung darüber, dass du irgendwie ein ROI hast und CPO. Ja, dann buchst du irgendwie deine Kampagnen ein und kannst über Grenzkostenkurven ja auch ganz gut ermitteln, wie skalierbar die Kanäle sind, wie viel Geld du bereit bist, im generischen Bereich, in gewissen Keyword-Clustern auszugeben, wo es sich noch lohnt oder vielleicht auch mal mehr auszugeben, wenn du gerade irgendwie einen Produkt-Push oder eine Kampagne hast, so. Das heißt, du weißt sehr genau, wo du in der Effizienz der Kanäle landen wirst und hast ja auch die KPIs der letzten Monate und Jahre. Das ist jetzt bei SEO ein bisschen anders. Das heißt, wie schaffst du für dich selbst als auch für deine Kollegen und vielleicht auch Vorgesetzten Transparenz darüber, dass es jetzt Sinn macht, in SEO irgendwie eine Summe XYZ zu investieren und eben nicht in Paid Search, um bei dem Beispiel zu bleiben?
Im besten Fall versuche ich ja sogar, beide Seiten zu pushen, dass beide natürlich eine Relevanz haben und sich natürlich auch gegenseitig unterstützen können. Also ich denke jetzt zum Beispiel alleine nur Quality Scores, mit denen ich SEO-seitig was erreichen kann, plus aber auch im SEI-Bereich die Seiten günstiger bekomme und da in die gleiche Richtung renne. Von daher, glaube ich, haben beide Kanäle natürlich eine Berechtigung. Ich kann die, ja, im Funnel, sage ich mal, wenn ich ganz nah an den Kunden heranrücke, natürlich mit SEA, glaube ich, schon mehr erreichen. Umso weiter ich wegrücke im SEO-Bereich, es kommt immer so auch auf die Ziele drauf an. Ja. Letztendlich mache ich es, glaube ich, darüber dann bewusst, es gibt ja jetzt Attributionsmodelle, ja, wenn sie denn heutzutage noch funktionieren, auch ganz spannender Vortrag letzte Woche auf der SMX dazu gehört. Aber da kann man natürlich auch schon sehen, okay, da gab es Kontaktpunkte von SEO und SEA und teilweise tatsächlich ja sogar doppelt. Ne? Es kommen ja Leute vielleicht erstmal über eine Anzeige rein, kommen dann aber über eine organische vielleicht wieder zurück oder umgekehrt oder mehrfach sogar. Von daher können die sich beide natürlich, glaube ich, ergänzen. Und von daher ziehe ich schon die Daten heran. Ja. Einmal, welche Berührungspunkte gab es, was haben die SEO-Kanäle gebracht, was haben diese SEA-Kanäle gebracht und wo gab es Überschneidungen?
Aber diese Überschneidung, also da habe ich ein relativ schönes Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Da gab es mal folgende Situation. SEO-Kollegen, die im Übrigen organisatorisch damals in einem anderen Team aufgehangen waren, hatten die schon gute Idee, SEO mal quantifizierbar zu machen. Das heißt also auszurechnen, was bringt uns SEO eigentlich, ne, mit einer ganz konkreten KPI, nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, wir machen hier was und irgendwie das wirkt langfristig, sondern nee, schaut mal, wir liefern so und so viel Umsatz und das heißt, oder sparen Geld. In dem Fall war es eine wir sparen Geldrechnung und die haben das relativ simpel gemacht, die haben sich halt angeschaut, hey, wo ranken wir, mit welchen Keywords und was kosten die denn im SEA, wenn wir die einkaufen würden? So, und dann kam da eine Zahl raus. Und das ist ja erstmal eine legitime Vorgehensweise. Sie hatten es unglücklicherweise nicht mit den SEA-Kollegen besprochen, sondern dann irgendwie eine Summary rumgeschickt an den Komplettbereich. Und das ist dann so ein bisschen sauer aufgestoßen. Warum? Weil die SEA-Kollegen halt meinen, hey, was macht ihr denn da? Ihr tut ja hier so, als wenn wir jetzt im SEO wahnsinnig viel Geld sparen würden, weil wir jetzt im SEA diese Keywords nicht mehr einkaufen. Das ist ja gar nicht der Fall. Ja, also das heißt, es ist ja jetzt kein echtes Saving, sondern wir sind einfach beide präsent. Wie gehst du mit dem Beispiel um oder wie siehst du das?
Gutes Beispiel. Also ich habe es selber auch mitbekommen schon und ich war auch sogar selber in der Rolle, als die SEO-Tools angefangen haben, genau diese Metrik nämlich auszuspucken. Hey, schaut mal, das ist der Traffic und das würde übrigens so und so viel Kosten verursachen, wenn man es über Paid-Kanäle einkaufen müsste. Das ist einfach natürlich verlockend, wenn du in dieser SEO-Rolle bist, genau diese Werte mal transparent zu machen. Aber ja, Schulterschluss mit dem SEA-Team ist, glaube ich, immer ratsam an der Stelle. Und auch da hatten deine Kolleginnen und Kollegen natürlich da auch nicht Unrecht gehabt wahrscheinlich oder zu dem Team. Das sind wahrscheinlich ganz andere Begriffe, die da reinkommen. Das ist halt auch die Frage, ne, wie relevant sind sie? Ich glaube, der Fokus im SEA-Bereich ist ja wahrscheinlich dann so richtig hart auf Money-Keywords vielleicht gesetzt. Und im SEO-Bereich holt man vielleicht so generische Sachen eher nochmal herein, die vielleicht auch eher ein Seitenthema sind, die in der Customer Journey woanders angelegt sind, die nicht sofort natürlich auf einen Sales vielleicht ausgehen. Also man kommt erstmal vielleicht über einen Ratgeber rein, ne, wenn man Glück hat, vielleicht über eine Produktseite, aber da sind ganz andere Keyword-Sets dahinter. Von daher ist das tatsächlich etwas, würde ich auch sagen, unbedingt eher miteinander sprechen und als eine gemeinsame Story nach vorne bringen, als wenn man dann vielleicht so ein Konkurrenzverhältnis aufbaut, was eher ungünstig ist.
Aber wie könnte man es denn ganz konkret besser machen? Weil also ich verstehe ja, wie gesagt, die Intention und absolut nachvollziehbar, da mal zu versuchen, seinen Kanal in Anführungszeichen zu rechtfertigen oder zu zeigen, wie viele Savings man in der Theorie vielleicht erzielen könnte. Aber was wäre denn eine Vorgehensweise, wo du sagst, na hey, liebe SEOs, schau mal, so könnt ihr es machen. Das ist vielleicht nicht der Sichtbarkeitsindex, nee, und ist vielleicht auch nicht sozusagen in eurem Silo ein Pseudo-Saving, das so ja gar nicht stattfindet, sondern wie könnte man es machen?
Also ich versuche es auf jeden Fall immer damit natürlich jetzt zu begründen, dass in den Reportings beide Kanäle immer aufgelistet sind. Und wenn es da Kontaktpunkte gab in den Touchpoints über SEO oder SEA und sie sogar zuordbar sind, das ist ja zum Glück auch oft der Fall, beide sichtbar machen und sagen, der Anteil an den Leads oder Hot Leads ist der und der Anteil gewesen, an den Sales, Conversions, ne, wie auch immer, wie sie da nennen wollen, ist der und der Anteil gewesen, was unterschiedlich übrigens auch sein kann, je nachdem, ne, wenn die Kampagnen zum Beispiel im SEA-Bereich mehr auf Conversions unterwegs sind, dann kann der Anteil dort höher sein und im SEO-Bereich könnte es vielleicht dann eher vielleicht noch ein Lead sein. Und dann sehen wir, ah, okay, das sind die Quellen, das sind die Produkte, die besonders gut in den Kanälen funktionieren. Und was passiert auch, wenn ein Bereich mal wegknickt? Also ich glaube, ein Zeichen, das zeigt zum Beispiel, dass eine SEA-Kampagne, wenn ich sie abschalte und tatsächlich gar nicht so viel passiert, weil SEO trotzdem den Traffic noch reinholt, dann würde ich mal schauen, passt das? Lohnt sich das Geld dann wirklich da an dieser Stelle auszugeben oder kann man es nochmal umschiften? Oder ich sehe, wir reduzieren gerade Budgets und die Sales brechen einfach weg. Oh, wir haben die eigentlich ziemlich gut aufgestellt, wir müssen sie unbedingt erhalten. Also das ist so ein bisschen das Beispiel, das hatte ich letzte Woche auf der Konferenz tatsächlich gehört, stelle ich als Pizzabude jemanden ein, verteile Flyer in der Stadt und da ist jemand so schlau und stellt sich vor die Pizzabude selber und drückt noch schnell einen Flyer in die Hand und sagt, ne, da kommt ja jemand, der will sowieso eine Pizza kaufen, hier hast du einen Flyer, geh mal in den Laden rein. Das versuchen ja gerade viele PMAX-Kampagnen, sage ich mal, bei Google, hey, der will ja sowieso kaufen, natürlich konvertieren die gut. Ist das gut ausgegeben gewesen? Na, weiß ich noch nicht so richtig. Ja. Lieber die ich nicht erreicht hätte, reinholen, um noch zusätzlich was reinzuholen. Ist jetzt natürlich eine ziemlich abgedrehte Metapher, aber das ist so etwas, was gerade so ein bisschen leicht passieren kann, ne? Dass ich dann sage, den Flyer-Verteiler, den könnte ich mir eigentlich sparen.
Ich finde sie gar nicht so abgedreht, weil sie zeigt ja eigentlich schon die Mechanik auch von Online-Marketing, also Retargeting jetzt mal als gesamte Kategorie ist ja genau das häufig, wenn man ehrlich ist, also da hat man ja jahrelang gar nicht auf Inkrementalitäten geschaut, ja, sondern am Ende hat sich vielleicht der eine Kollegin hingestellt, der Retargeting gemanagt hat, unabhängig von PMAX, sondern jetzt vielleicht auch mit anderen Playern im Markt. Und hat sozusagen relativ schöne KPIs als Lower-Funnel-Kanal ja präsentieren dürfen, die gezeigt haben, so hey, schaut mal, ich mache hier meine 1000 Sales und das ist ja total gut, was ich hier mache. Über Inkrementalität hat ja da häufig niemand gesprochen. Aber das ist ja dann letztendlich was wir dann in der Diskussion eigentlich brauchen, oder? Also, dass wir auch jetzt im Zusammenspiel, das du genannt hast, zwischen SEA und SEO vielleicht auch mal abtesten, naja, also gibt es sozusagen im SEA auf Keyword-Clustern, wo wir ganz gut ranken, eine Inkrementalität, indem man vielleicht die mal abschaltet und über ein Geo-Testing oder regional abschaltet, also sozusagen statistisch sauber versucht herauszufinden, ob das überhaupt wehtut oder ob es aufgefangen wird. Weil das ist ja letztendlich die Geschichte. Also ist der Pizzabote jetzt an der Stelle notwendig oder wären die Leute eh gekommen? Ja? Also das ist ja die Frage, die man dann irgendwann mal beantworten muss. Ist das eine Vorgehensweise, die ihr schon praktiziert habt?
Tatsächlich nicht in allen Bereichen, aber es gibt tatsächlich ein paar Tests. Darum hatte ich das Beispiel auch gerade direkt im Kopf so parat. Aus Gründen, sage ich jetzt mal, sind solche Tests dann entstanden. Man muss so ein bisschen auch vielleicht da mutig sein und sagen, okay, dann ist es jetzt mal so. Wir schauen jetzt wirklich, um Zahlen, echte Zahlen zu generieren, welchen Wert hat das denn? Ne? Also können wir das damit beweisen? Das ist natürlich etwas, was man nur für einen kürzeren Zeitraum, glaube ich, ansetzen kann. aber sehr wertvoll ist. Und da muss ich nicht jedes Mal wieder neu überlegen, beweisen, wie es ist, sondern hey, wir haben das mal ausgetestet und entweder hat es funktioniert und wir haben eine ziemlich klare Antwort oder wir sehen tatsächlich, ja, je nachdem, ne, welchen Pizzaboten haben wir da erwischt, ist es der Gute in der Stadt für die sonst unerreichten Neukunden oder ist es der sich einfach nur vor der Tür steht, den wir dann da identifizieren können.
Was aber ja insbesondere für die Paid-Kanäle ja eigentlich dann ein Learning ist und auch vielleicht etwas, was man dann ins Daily Doing übernehmen kann. Um mal auf den Kanal SEO zurückzukommen, das ist jetzt nichts, wo man irgendwas ein- oder ausschaltet, ne? Sondern also das ist ja eher eine kontinuierliche Optimierung. Das heißt, was können in dem konkreten Beispiel vielleicht dennoch die SEO-Kollegen dann von den Paid-Kanälen lernen?
Von den Paid-Kanälen ist es sicherlich, dass wir da eindeutig die Conversion Rates viel, viel genauer nochmal durch die Google-Tools auch mitbekommen. Also Google hat ja die gesamte Maschinerie im SEO-Bereich, glaube ich, so hoch optimiert und gut nachvollziehbar gemacht, weil sie natürlich sagen, hey, ihr gebt uns Geld, natürlich zeigen wir euch bestmöglich, was auch da rauskommt. Und ich glaube, da kommt eine sehr, sehr wertvolle Datenbasis zusammen, die man auch nutzen kann, auch im SEO-Bereich, wie gut sind wir da aufgestellt. Und ich glaube, es geht tatsächlich Hand in Hand, weil es am Ende auch auf User-Signals einzahlt. Was funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut? Also ich höre immer auch wieder so Themen wie, naja, wir bauen eine extra SEO-Landing-Page, wir bauen eine extra SEA-Landing-Page. Mhm. Da war ich irgendwie noch nie so Freund von, weil ich immer dachte, das muss doch irgendwie eher zusammenpassen. Also ich habe ja schon die Quality Scores oder sowas auch angesprochen. Es ergibt sicherlich Szenarien, wo das auch mal gut sein kann und habe ich auch von tollen Geschichten gehört, aber eher so langfristig, denke ich, ist das schon etwas, was man gut verheiraten kann. Und ja, jetzt gab es letztes Jahr im US-Kongress, musste Google ja so ein bisschen was offenlegen und da kam dann natürlich heraus, die User Signals, ich meine, jeder SEO hat es sich wahrscheinlich gedacht, man hatte nur nicht so ja, wirklich den Beweis, sind einfach einer der Top-Ranking-Faktoren, auf die Google natürlich reinschaut. Und wenn das dann Hand in Hand geht, dass man sagt, okay, die Seite wird gut gefunden, weil natürlich auch das Feedback an Google da ist, die Leute finden es toll. Ne? Sie kaufen da, sie konvertieren da, dann geht das wie so ein kleiner Aufschaukelungseffekt Hand in Hand. Und es ist sowohl fürs Ranking, glaube ich, ganz gut, als auch für die Conversions im SEA-Bereich.
Da gab es ja in der Vergangenheit, also zumindest in meiner Erfahrung, viele Diskussionen, wie die perfekte Landingpage sozusagen aussieht, weil also der SEO, der hatte dann insbesondere Wert gelegt auf den Content, ja, da also dann in der Überschrift muss das stehen und dann muss erstmal ein großer Textblock kommen und dann muss unten nochmal so und so viel Text stehen. Also ich will jetzt nicht über Keyword-Dichte sprechen, über die sind wir lange hinaus, aber sozusagen Content hat ja schon eine große Rolle gespielt. Wohingegen, wenn du vielleicht aus einem Kanal wie Retargeting, Display Retargeting einspringst, der zuständige Manager ein ganz anderes Augenmerk hat, weil er sagt so, naja, also der Nutzer war ja schon mal da, das heißt, ich muss ihn ganz anders abholen, der Kaufbutton oder die Navigationsleiste oder was auch immer, die Produktdarstellung muss ganz anders funktionieren, als das vielleicht ein SEO-Kollege, Kollegin sehen würde. Wie kriegt man denn dann die zwei Welten überhaupt zusammen, wenn es denn eigentlich so unterschiedliche Ansichten gibt? Oder gibt es die gar nicht mehr, weil eigentlich ja Google sozusagen mittlerweile so schlau ist, dass die perfekte Landingpage sowohl für die Maschine als auch für den Menschen gleichermaßen funktionieren muss oder ist
der tut? Ja, ich glaube, man taucht da so ein bisschen in das Thema Informationsarchitektur so ein bisschen von der Webseite auch ein, dass ich mir eine Customer Journey tatsächlich überlege, an welchen Punkten sollte der Kunde wie eintauchen und was dort machen. Für bestimmte Keywords würde ich schon fast sagen, gibt es natürlich nicht immer die perfekte eine Webseite, die alles abgreift und wirklich auf jedes Ziel einzahlt, so wie du es beschrieben hast. Natürlich gibt es diese Szenarien, wo es sinnvoll ist, das aufzuteilen. Aber ich würde schon fast sagen, man kann halt sagen, okay, ich baue tatsächlich die Einstiegsseite für Awareness-Themen, Consideration-Themen separat auf. Die greifen das auch ab und dann ist da vielleicht auch erstmal die SEA-Kampagne vielleicht noch gar nicht so interessant, je nachdem, wie ich den Schwerpunkt lege. Und die Verkaufsseite selber aber, die ist natürlich schon wirklich auf die Conversion optimiert, sodass SEA da hoffentlich auch glücklich ist. Und SEO dann nur noch in Anführungszeichen da auch wirklich Kaufinteressenten liefert und alle anderen woanders unterwegs ist. Also ich gehe so ein bisschen auf dieses klassische Pillar-Pages-System ein, ne, dass du sagst, so, na, du baust eine Hub-Seite, baust Seiten, die vorgelagert sind, nachgelagert sind, gehst vielleicht in Kategorien rein. Also ich würde sagen, das ist ein Informationsarchitektur-Thema, dass ich da hoffentlich sinnvoll aufbauen kann, dass ich keine Konflikte generiere. Also ich gehe das natürlich von dem optimalen Szenario aus, das jeder natürlich beherrscht. Nein, also das muss man so, glaube ich, so ein bisschen eruieren und austesten. Aber ich denke mal, das ist schon möglich, das gut zusammenzubringen.
Okay, aber das heißt also, um es zusammenzufassen, du würdest jetzt nicht sagen, man braucht 3 verschiedene Produktdetailseiten, einen, die den SEO glücklich macht, einen, die den Paid Search Manager glücklich macht und einen vielleicht für eine Display-Branding-Kampagne, die dann eher visuell geprägt ist möglicherweise, sondern das sollte im Rahmen von der Informationsarchitektur schon zusammengehen.
Ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, das zusammenzufügen, tatsächlich. Natürlich kann man es trennen, aber der Vorteil ist natürlich, ich sammle sämtliche, jetzt bin ich wieder bei den User-Signals, ne, auf einer Seite und muss mich da nicht aufteilen, kann alles bündeln und setze alles natürlich auch irgendwo auf eine Karte, aber bin da viel, viel stärker unterwegs, als wenn ich es in 3, 4, 5 weitere Seiten aufteile für ganz, ganz spezielle Zwecke.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass erstmal es nicht gegeneinander laufen soll, sondern miteinander stattfinden soll, der Abteilungen. Wir haben über Attribution gesprochen, die eine wichtige Rolle spielt. Ganz kurz das Thema Inkrementalitäten angeschnitten und was SEOs vielleicht von den anderen Paid-Kanälen auch lernen können. Stichwort Conversion-Raten oder Keywords, die besonders gut funktionieren. Was können denn jetzt in deiner Abteilung die anderen Kollegen von den SEOs wiederum lernen? Also wie findet Datenaustausch statt?
Ich habe irgendwann mal jemanden hören sagen, jemand Schlaues, dass SEO ja auch irgendwie mittlerweile eine Fähigkeit ist. Ne? Also muss es unbedingt der SEO-Manager sein oder sind es mittlerweile Leute, die einfach Fähigkeiten im SEO-Bereich mitbringen? Und ich glaube, das ist halt ein Thema, was gerade immer wichtiger wird tatsächlich, weil SEO zum Beispiel jetzt einmal im Usability-Bereich, im UX-Bereich unfassbar wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Das hat ja unfassbar an Gewicht gewonnen. Jetzt hat man auch gerade über User Signals gesprochen. Das zahlt ja alles darauf ein. Von daher, sage ich mal, eine interdisziplinäre Disziplin, was ich auch immer wieder feststelle. Jetzt habe ich bei meiner kurzen Vorstellung auch einfach mal übergangen, dass ich natürlich auch 2-mal im Jahr an der TH Köln einen Erwachsenenbildungskurs mitbegleite als Dozent. Und da stelle ich das nämlich auch fest, dann sind das nämlich nicht unbedingt nur typisch Menschen, die sagen, ah, ich mache jetzt Vollberuf SEO-Manager oder Managerin, sondern ich komme aus dem Content-Bereich, ich komme aus dem UX-Bereich und ich möchte mir einfach noch weiteres Wissen aneignen, wie ich die Seite vielleicht auch für Suchmaschinen besser optimieren kann oder ich spezialisiere mich in einen ganz bestimmten Bereich. Und das ist halt sehr umfangreich geworden. Also es gibt Leute, die sind sehr, sehr technisch unterwegs und um deine Frage dazu beantworten, ist es halt, das zahlt halt mittlerweile auf sehr, sehr viele Bereiche halt ein. Und ich glaube, da ist diese Wechselwirkung definitiv da, dass du sagst, okay, da gibt es UX-Manager, die bekommen halt auch Wissen mit, worauf es im SEO-Bereich ankommt. Und das ist ja zum Glück auch nie ein Gegeneinander, sondern das unterstützt sich miteinander. In der IT, dass ich halt lerne, wenn ich jetzt eine Seite baue, ein Webdesigner würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich hab doch jetzt hier den Text platziert, ich habe dir Divs und Span-Tags in HTML schön eingefügt und dann kommt der SEO-Manager und sagt, ja, aber das ist doch ein semantisches HTML, da gibt es doch H1-Überschriften, da gibt es ein Address-Tag, um eine Adresse auszuzeichnen, die brauche ich eigentlich, damit die Suchmaschine versteht, was da passiert. Und das ist auch übrigens für Screenreader super. Und dann sind wir schon wieder bei UX, ja, hey, Barrierefreiheit, das wird nächstes Jahr auch nochmal ein großes Thema. Und hilft das im SEO-Bereich auch? Also das ist dann ne, so Win-Win-Denken ist da, glaube ich, gut angebracht und dann funktioniert das auch. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, das ich einfach mitgenommen habe. Das hätte ich als reiner SEO-Manager oder Head of SEO früher mir dann auch immer gewünscht. Und dann versuche ich das jetzt heute anders zu machen, dass ich sage, arbeitet mal zusammen. Ihr habt das gleiche Ziel. Ihr habt es vielleicht noch gar nicht entdeckt, aber ihr arbeitet beide eigentlich in die gleiche Richtung. Und der SEO-Manager, der möchte die Seite ja nicht nur für eine Maschine optimieren, sondern halt für ja, Menschen, die eine Suchmaschine bedient haben, die eine tolle Qualität sich erhoffen. Und die wollen wir eigentlich liefern. Und wenn wir die liefern, dann werden wir automatisch auch die Ziele von Google erfüllen, weil die wollen natürlich eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen liefern. Und daraus wird dann eine Geschichte.
Aber das heißt, der SEO-Manager hat ja auch einen gewissen Bildungsauftrag, nenne ich es mal. Weil am Ende des Tages, so wie du es ja schon genannt hast, also eine interdisziplinäre Disziplin oder Kanal, mit dem Auftrag aber auch sozusagen allen anderen Fachabteilungen ja das Wissen näher zu bringen, was ist eigentlich wichtig für deinen jeweiligen Job. Also zum Beispiel den Kampagnenmanager und On-Site-Manager, den es ja in vielen Unternehmen gibt, also der sozusagen für eine Kampagnenexekution auch auf der Landingpage verantwortlich ist und dort gegebenenfalls erstmal gar kein SEO-Wissen hat, gar keine SEO-Expertise, den einzubinden und dem das Wissen mitzugeben, auf was er jetzt achten muss. Also deine Beispiele, ne? Also das sozusagen der H1 brauchst, was ist sonst noch wichtig, Stichwort Sidespeed für vielleicht die IT-Kollegen. Das heißt also, eigentlich ist man doch dann eher jemand, der sehr stark im Stakeholder-Management unterwegs ist, um Leuten aus der UX, aus der IT, aus dem Content-Bereich sozusagen das Wissen mitzugeben, auf das man achten muss, wenn man einfach gutes SEO umsetzen will und nicht der, der es selber macht, weil so läuft es ja auch nicht ab im Unternehmen. Ja? Also der SEO-Manager ist ja nicht der Einzelkämpfer, der alles alleine umsetzt, sondern achte dann eher darauf und stellt das Wissen zur Verfügung, dass Kollegen, Kolleginnen das richtig exekutieren können. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst oder würdest du das anders formulieren wollen?
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Essenz daraus, dass dieses Wissen, diese Fähigkeit anderen hilft, da er oder ermächtigt, genau in diesen Bereich reinzugehen, dass alle wissen, okay, das sind eigentlich die Anforderungen und sie sind bestenfalls genau in der gleichen Richtung aufgestellt wie meine eigenen Ziele. Der Content Manager bekommt quasi Erweiterungsfähigkeiten, Recherchemöglichkeiten. Also manchmal habe ich in allen unterschiedlichsten Bereichen jetzt schon kennengelernt. Entweder hat man einen Content Manager, der bekommt sozusagen Keyword-Listen, Tools zur Verfügung, so ein bisschen, sage ich mal, eine Guidance aus dem SEO-Bereich. Oder er lernt einfach auch selber diese Fähigkeiten und bringt sie ein und fängt auch an zu verstehen, okay, darauf kommt es ja eigentlich vielleicht mehr an und bringt nochmal selber eigenes Wissen mit rein, wie ein guter Text erstellt wird. Und das, glaube ich, ist super wichtig und wird auch in Zukunft immer wichtiger. Jetzt mache ich nochmal einen weiteren Sprung Richtung ja, Prompt Engineering à la ChatGPT und Co. Wenn die ganzen Sprachmodelle nämlich jetzt kommen, da ist es ja genauso. Umso mehr ich, glaube ich, methodisches Wissen kenne, umso mehr kann ich meine Prompts besser beschreiben und auch den Output, wenn es jetzt zum Beispiel um Content geht, also ich möchte jetzt keinen ermutigen, das jetzt nur noch mit ChatGPT zu ergänzen, aber da brauche ich ja auch dieses Methodenwissen, wie ich so einen Text erstelle und greife dann halt auch auf die Tools zu, ne, mit Keywords, mit passenden Suchvoluminas, Begriffen, ne, die ich nicht gedacht,
habe. Also die Verantwortung beim SEO-Manager, dann sozusagen das Wissen anderen Kollegen zur Verfügung zu stellen, wie man jetzt beispielsweise ChatGPT als, ich nenne es mal, intelligenten Praktikanten einsetzt, der mir bei der täglichen Arbeit hilft, oder wer sozusagen ist dafür verantwortlich, jetzt auch solche Methoden oder neue Methoden einzusetzen?
Die SEO-Manager definitiv, glaube ich, haben da schon, spielen da schon eine gute Rolle mit. Ich würde es halt nur nicht da alleine platzieren. Ich glaube, ne, wenn es ein Content-Manager ist, der sich da mit beschäftigt, umso besser, dass beide miteinander mal reden und sagen, okay, auf was müsste ich denn deiner Meinung nach achten? Und ich glaube auch, dass ein richtig guter Content-Manager sicherlich auch einem SEO-Manager noch ein paar Sachen dabei bringen kann und sagt, hey, keine Ahnung, ne, umgedrehte Pyramide, hey, wir müssen auf jeden Fall die wichtigsten Punkte als erstes benennen. Ein guter Text ist eher vielleicht weniger ist mehr. Ne, ich versuche die Sprache, also da gibt es sicherlich auch aus dem Content-Bereich viele, viele gute Tipps, die ein SEO-Manager vielleicht gar nicht alle abdecken kann. Aber beides da reinzubringen, dass man die Methoden sowohl aus dem SEO-Bereich als aber auch aus dem klassischen Content-Bereich vereint, um dann wirklich eine hohe Qualität zu erzeugen. Ich baue mir heute hier eine Traumzusammenstellung, ne? Also Realität ist manchmal, glaube ich, ein bisschen anders natürlich, aber darauf hinauszugehen, macht ja beiden hoffentlich viel mehr Freude und bringt auch beide Messer voran, als wenn jeder natürlich in seinem Silo bleibt, ne? Und hey, ich gebe dir meine Methoden und genau so musst du es bauen und danach ist der Text für mich super. Ja. Diesen Austausch da zu fördern, denke ich mal, bringt es beide wieder weiter.
Auch da sind wir wieder so ein Stück weit beim Thema Stakeholder-Management, weil am Ende des Tages geht es ja auch hier dann darum, dass der SEO-Manager, der vielleicht im Bereich ChatGPT schon ein bisschen fitter ist, weil ich meine, automatisierte Modelle nutzt man ja im SEO schon deutlich länger. Also ich habe mit Norman Nielsen vor einiger Zeit mal eine Folge gemacht, da ging es auch sehr stark darum, wie er vor vielen, vielen Jahren bei Zalando ja auch Produktdetailseiten, Kategorieseiten automatisiert erstellt hat, aber halt im großen Stil. Das heißt, die Methode als solches ist ja gar nicht so neu, eher das Werkzeug, das man jetzt benutzt, das halt viel, viel besser ist und auch Text erzeugt, der ja wirklich einfach qualitativ extrem hochwertig ist. Also das, was Textbroker vor ein paar Jahren ja noch teuer verkauft haben, das kriegt man jetzt ja quasi für umme. Aber das heißt, auch hier geht es ja dann sehr stark darum, dieses Wissen auch wieder zu vermitteln oder das Wissen an andere Kollegen, Kolleginnen zu vermitteln, wie man auf der einen Seite produktiver wird, auf der anderen Seite natürlich SEO-Aspekte jetzt auch wieder ins Daily Doing mit übernehmen kann.
Auf jeden Fall. Also ich kenne sogar auch das Beispiel von Norman. Da hatten wir auch schon mal gesprochen und ich weiß auch, dass es eine Aufgabe von ihm oder auch seinem Team war, genau dieses Wissen auch immer einzubringen. Und das war natürlich vor ein paar Jahren noch viel, viel herausfordernder als heute. Also die Ergebnisse, die heute solche Systeme ausspucken, die sind ja traumhaft im Gegensatz zu noch ein paar Jahren. Und man kann nur erahnen, was in den nächsten Jahren da noch auf uns zukommt. Von daher, genau, das Wissen dort zu vermitteln, dass man versteht, wie funktioniert so ein Large Language Model vielleicht, ne? Warum spuckt es diese Ergebnisse aus?
Ist es auch vielleicht schädlich, ne? Also das ist ja auch
eine legitime
Frage
auch.
Sozusagen. Also erkennt Google maschinengenerierten Text von ChatGPT, weil es könnte ja sein, dass dann sozusagen, wenn das möglich wäre, rein hypothetisch gesprochen, dass dann man eher einen negativen Ranking-Faktor dann am Ende des Tages hat, weil Google eben so schlau ist und es erkennt. Also auch solches Wissen kann ja wahnsinnig hilfreich und wichtig sein, damit die Kollegen in der Organisation einfach verstehen, was darf ich auch vielleicht, was ist vielleicht schädlich auch.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wie so ein Wettrennen gerade, das da stattfindet, dieses Wissen aufzubauen, das up-to-date zu halten, gerade auch so Gefahren zu umschiffen. Also ich weiß, dass bei ChatGPT 3.5, glaube ich, da hieß es noch ganz oft, der Einleitungstext, egal was ich irgendwie angefragt hatte, Richtung E-Mails, war, glaube ich, der erste Satz immer, ich hoffe, ich finde sie wohl auf. Ne? Und wenn ich dann so eine E-Mail bekomme, ja, dann weiß ich schon sofort, aha, da weiß ich schon mal, wer das wirklich geschrieben hat. Sowas wird sicherlich auch in der Mustererkennung einen Google sicherlich relativ schnell erkennen. Und ich weiß auch, dass es da einige Muster gibt, die sowas erzeugen. Meine aber schon gehört zu haben, dass, also es wird ja immer schwieriger in Zukunft. Also ich denke mal, irgendwann werden wir den Punkt haben, da wird das kaum noch erkennbar sein. Das wird wirklich sehr, sehr schwierig sein. Und wir werden am Ende wirklich nur sagen können, ist das ein guter, qualitativer Text? Bringt der mir was als Kunde oder nicht? Und ob, ist der jetzt künstlich erstellt worden oder händisch oder sogar hybrid, ne? Einfach in einer Kombination, dann zählt am Ende, denke ich mal, wirklich nur noch das Ergebnis in der Qualität. Und das wird wahrscheinlich so der nächste große Schritt sein, sodass ich jetzt auch nicht Angst habe, diese Tools einzusetzen. Ja. Was mir allerdings so ein bisschen Angst bereitet, ist, dass die Algorithmen, die natürlich da auch von Google eingesetzt werden, so ein bisschen mehr in einen, so eine Konformität Seiten drücken. Dass sie natürlich dann sagen, okay, wenn du die und die Themen nicht hast, dann bist du scheinbar ja nicht so qualitativ. Das kommt jetzt aus der Berechnung der Algorithmen raus. Also baust du es ein und dann bauen es auch alle Konkurrenten ein. Und plötzlich gleichen sich die Top-Ergebnisse immer mehr, ne, weil ich dadurch gezwungen werde, wenn ich mein Top-Ergebnis erhalten oder behalten möchte, dann muss ich das halt liefern. Und das wird halt nochmal ein Thema sein. Irgendwann muss ich mich auch abheben und dann gehen wir wieder in die User-Signals. Und wie kriege ich das hin? Da muss ich ja doch was anderes liefern. Kann ich denn aber da ausbrechen? Weil dann werde ich vielleicht doch nicht so gut bewertet. Also es wird eine Herausforderung sein, diese Konformität loszuwerden. Das wird auch für Google ein Thema werden.
Letzte fachliche Frage. Ist SEO in deinem Team oder allgemein gesprochen im Performance-Marketing oder beim Head of Online-Marketing überhaupt richtig aufgehoben?
Eine Frage, die, glaube ich, super viele Unternehmen beschäftigt. Und ich glaube, meine Antwort ist erstmal natürlich, ja klar, ist das natürlich eine gute Sache. Also in den Teams, glaube ich, die sich eh mit dem Thema auskennen. Aber mal um eine ganz neutrale Antwort zu liefern, es gibt ja immer die Überlegung, hänge ich SEO im Marketing auf, hänge ich SEO im Content-Bereich auf, im Produktbereich, im IT-Bereich, im UX, UX habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber ne, wäre ja vielleicht in Zukunft vielleicht auch nochmal ein Thema. Und die Antwort ist, glaube ich, immer, das kann alles natürlich auch richtig sein. Also hätte ich jemanden in der IT, da würden so Indexierung, Crawlfähigkeit super erledigt werden. Dann hast du aber wieder die Lücken, konvertiert das, wie gut ist der Content. Also es hat immer Licht- und Schattenseiten, definitiv. Von daher, glaube ich, ist die beste Möglichkeit, egal wo es aufhängt. Es gibt immer halt dieses formale Konstrukt, irgendwo hängt es halt im Organigramm. Aber ich glaube, ich muss, weil wir ja schon gesagt haben, ne, interdisziplinär, du hast so viele Berührungspunkte, ich muss einfach sicherstellen, dass ich ja vielleicht sogar informell, aber am besten auch formell, so Strukturen aufbaue, dass SEO mit all diesen Abteilungen reden kann, im Austausch ist und sogar einen Einfluss hat. Also nicht nur eine Farce, ne, ja, klar, redet mal mit denen, sondern doch, ihr könnt sogar Vorgaben, gibt Schulungen, ne, ihr habt sogar Einflussmöglichkeiten und könnt hier und da sogar vielleicht mal ein Veto einlegen. Ne? Also ich erinnere mich, wir hatten auch mal einen Prozess, das ist jetzt in einem anderen Unternehmen gewesen, einen Prozess aufgebaut, wo es sichergestellt werden musste, dass Frontend-Anpassungen immer noch einen Approval bekommen haben, durch die SEO-Abteilung, damit nichts durch die Lappen geht und am nächsten Morgen ist die Seite deindexiert, weil die Entwickler das nicht auf dem Schirm hatten. Also das kann man durch Prozesse natürlich dann vielleicht zum Beispiel abfangen. Aber genau, ich sag mal, die Antwort wäre tatsächlich, wahrscheinlich kann man es wirklich überall irgendwo aufhängen, aber es muss eigentlich die Möglichkeit da sein, dennoch auf alles Einfluss zu nehmen. Ja.
Also es ist überall wichtig, kann man zusammenfassen, aber nirgends perfekt aufgehangen. Deswegen Stakeholder-Management und vielleicht so eine, wie du sagst, ne, Prozesse. Eine Idee, die ich mal mitbekommen habe, war so eine Art SEO-Botschafter in den verschiedenen Abteilungen zu etablieren. Klar kannst du auch mit Schulungen machen, indem du eben alle Stakeholder an den Tisch regelmäßig holst und dann halt das entsprechende Wissen förderst. Plus Prozess darf nur live gehen, wenn. Aber am Ende des Tages, glaube ich, können wir zusammenfassen, SEO ist ultra wichtig in allen Abteilungen und man muss einfach schauen, dass einfach die Prozesse und das Wissen vorhanden ist, um da entsprechend das Maximum rauszuholen.
So ist es, solange es nicht nur um die Sichtbarkeit geht, sondern wirklich um relevanten Traffic. Ja. Es darf ja nicht dann in die falsche Richtung rennen. Dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute, im Organigramm aufgehangene Lösung, die man sich da erarbeitet.
Danke, Daniel. Ich habe immer am Ende meines Podcasts noch zwei Fragen an meine Gäste. Die will ich auch dir nicht ersparen. Und zwar Frage Nummer eins. Gibt es da draußen Unternehmen, wo du sagst, so Mensch, wenn ich jetzt irgendwie mit der Zeitmaschine 5 oder 10 Jahre zurückgehen könnte, das hätte ich mal selber gründen sollen. Es war ja logisch, dass das durch die Decke geht.
Da gibt es wahrscheinlich tausend von Beispielen. Das Erste, was mir einfällt,
besonders bewunderst oder wo du das Thema besonders spannend findest. Ja.
Das Erste, was mir jetzt durch den Kopf geht, warum auch immer, ist das Betriebssystem Android. Als ich irgendwie mal so ein bisschen die Geschichte dahinter gehört habe, wie das entstanden ist, dachte ich auch, das muss doch jedem klar gewesen sein, dass das super wichtig ist und eine Erfolgsgeschichte wird. Das fand ich total spannend. Also da bin ich vielleicht schon noch vielleicht sogar zu jung, dass ich dann wirklich damit mitgemacht hätte. Aber die Geschichte fand ich ganz gut und da hätte ich gerne mal zugeguckt mehr.
Ich glaube, das geht fast auf die Anfang der 2000er zurück, oder? Als Sundar Pichai war es ja, ne? Der den
Grundstein. Genau, und als Samsung sogar gesagt hatte, ach, das hat doch gar keinen Sinn, ja. Das wird doch keine Zukunft haben. Und heutzutage ist das schon wirklich ein Schwergewicht und auch einfach ein unglaubliches Mittel ich würde schon fast sagen, so ein kleines trojanisches Pferd fürs Marketing,
ja, absolut, ja.
Das da aufgebaut worden ist.
Gibt es jemanden, wenn du jetzt die Wahl hättest, morgen Abend zu einem Dinner zu gehen, wo du sagst, so Mensch, der sollte mal neben mir sitzen, das wäre echt cool, wenn ich mit dem oder derjenigen mal einen Abend eine spannende Konversation führen könnte?
Boah, da gibt es auf jeden Fall viele Leute, die ich schon länger wieder nicht gesehen und gesprochen habe. Aber eine Person vielleicht, die ich gar nicht nie gesprochen hatte, wäre Rand Fishkin. Dann müsste ich, okay. Daniel, dann müsstest du mich jetzt morgen nach Seattle schicken.
Der war doch immer früher auf der SMX. Ich war schon lange nicht mehr auf der SMX.
Genau, den fand ich ja bisher immer, ich kenne ihn nicht persönlich, ne? Also ich weiß nur, dass er als Moss noch geleitet, jetzt ist es Bugtoro. Er kommt immer sehr sympathisch rüber, hat ein unfassbares Wissen über die Branche und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, da mal ein bisschen mehr zu erfahren. Es ist halt auch direkt so ein bisschen am Puls mehr in den USA, wo es dann doch manchmal ein bisschen noch schneller alles vonstatten geht als in Europa. Ne? Also von daher, das wäre ein spannendes Frühstück.
Oder sehr Dinner. Schön. Ja. Vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. War eine super spannende Folge und wir sind jetzt raus. Daniel, mach's gut.
Dankeschön. Ich habe jetzt Hunger auf Pizza mit dem Pizza-Beispiel hier. Gut, danke.
Sehr gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Guten.